Ja, guten Morgen.
Ich versuche es nochmal, jetzt hört ihr mich. Guten Morgen. Wer mich ein bisschen besser kennt, der müsste eigentlich denken, dass ich ein guter Schachspieler bin. Ich habe vom Herrn so ein bisschen mathematische Grundbegabung mitbekommen. Ja, manche würden mir auch nachsagen, ich habe so einen Hang zum Perfektionismus und ja, irgendwie Themen, die man so ein bisschen strategisch beleuchten kann, ja, die gefallen mir auch ganz gut. Macht durchaus Sinn, ne, mit dem Schachspielen. Aber ich muss euch leider enttäuschen an diesem Punkt, ich kann nicht wirklich Schach spielen. Ich verstehe so ein bisschen von den Figuren und weiß auch, ja, die haben so verschiedene Funktionen. Aber ich bin nie so richtig an so einen Punkt gekommen, wo ich mal so richtig Schachspielen gelernt habe, wo ich so die Grundzüge, die man so wissen muss und die Strategien gelernt habe. Aber wisst ihr, eine Sache beim Schachspiel, die kenne ich. Ich weiß, was ein Bauernopfer ist. Und ihr wahrscheinlich auch. Man spricht von einem Bauernopfer, wenn ein Spieler eine seiner kleinsten Figuren auf dem Schachbrett, ja, also einen Bauern, opfert, also seinem Gegenspieler so leichtfertig preisgibt, um dadurch strategisch anderweitig zu profitieren oder um einen noch größeren Nachteil zu vermeiden. Soweit erstmal verständlich, oder? Dieses Prinzip verwenden wir in der Alterssprache ganz häufig als Metapher. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Häufig wird eine nebensächliche Figur oder eine Sache geopfert, um ein noch größeres Opfer zu vermeiden. Beim Fußball ist es nicht selten, dass ein hervorragender Trainer gefeuert wird, nachdem die Mannschaft nicht die Leistung gebracht hat. Da es unmöglich wäre, die ganze Mannschaft auszutauschen, ja, wird ein finanziell weniger teures Puzzleteil geopfert. Oder in der Politik oder Wirtschaft gibt es das auch. Da kann es vorkommen, dass ein Abteilungsleiter oder eine hochrangige Person vor die Tür gesetzt wird, weil man den Posten des Chefs retten will. Ja, und wir werden uns heute Morgen auch mit einem Bauernopfer beschäftigen. Oder besser mit der Frage, ob es hier in der Tat wirklich um ein Baueropfer ging oder ob es nicht in Wirklichkeit viel mehr war. Und dazu wenden wir uns jetzt unserem Predigttext zu und den finden wir etwas versteckt in der Textlesung, die uns die Jugendlichen ja eben passend zum Karfreitag und als Vorlage für die Predigt aus Johannes 18 und 19 vorgetragen haben. Ihr könnt es schon mal aufschlagen, Johannes 18 und 19. Als ich mir im Vorfeld die beiden Kapitel so angeschaut habe, um einen passenden Predigttext zu finden, da bin ich an einem Vers relativ schnell hängen geblieben. Und das ist der Vers 14 in Kapitel 18. Also ihr dürft mal Johannes 18, Vers 14 aufschlagen. Und wir lesen dann gemeinsam ab Vers 12. Die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war. Und jetzt Vers 14. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Bevor wir in die Auslegung weiter einsteigen, lasst mich am Anfang nochmal beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Herr Jesus, wir sind hier am Karfreitag zusammengekommen, einem ganz besonderen Tag, was wir auch im Laufe des Gottesdienstes schon gehört haben. Und wir wollen jetzt in dein Wort schauen und ja, wir bitten dich, dass du uns die Herzen weit machst, dass wir wirklich mehr und mehr verstehen, was wirklich an diesem Tag passiert ist. Ja, nicht nur auf dieser Erde, sondern wirklich ja, auch viel, viel weiter, was du getan hast, ja, was du für den Vater getan hast, was du für uns getan hast. Und bitte ich, dass du mir Weisheit gibst, ja, dein Wort richtig auszulegen und ja, dass wir wirklich verändert werden in unseren Herzen. Amen. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Wie wir vorhin in der Lesung gehört haben, war der Jesus kurz zuvor wie ein Schwerverbrecher von so einer Art Kleinarmee im Garten Gethsemane in Jerusalem gefangen genommen worden. Initiiert von den religiösen Führern, verraten von einem seiner Jünger, von Judas, wurde er aber dann anschließend nicht zuerst zu dem aktuellen Hohenpriester, ja, und religiösen Führer Kaiphas gebracht, wie man ja hätte vermuten können, sondern zunächst zu seinem Vorgänger, zu dem Hannas. Und dieser Hannas war gleichzeitig der Schwiegervater von dem Kaiphas. Das haben wir gerade eben gelesen. So, und jetzt muss man wissen, dieser Hannas, der war das Haupt einer der oder der mächtigsten Hohepriesterfamilie in der damaligen Zeit. Und obwohl er wahrscheinlich schon sehr alt war, hatte er immer noch sehr großen Einfluss. Und man weiß, dass neben seinem Schwiegersohn letztlich im Verlauf der Geschichte sogar 5 seiner Söhne auch in der Zeit Hohepriester geworden sind. Und die Bedeutung dieser grauen Eminenz, ich nenne sie jetzt mal so, im Hintergrund war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass er zunächst Jesus befragen durfte, bevor Jesus dann von Kaiphas selbst vor dem Hohen Rat verhört wurde und dann auch anschließend zu Pilatus gebracht worden ist. So, und während uns Johannes also in Vers 13 den ehemaligen Hohen Priester und dessen Verbindung zu dem aktuellen Hohen Priester vorstellt, unterbricht er jetzt die Erzählung über die aktuellen Ereignisse und macht mit Vers 14 eine ganz interessante Einfügung. Johannes nennt uns hier ein zusätzliches Detail im Zusammenhang mit diesem Kaiphas, was wahrscheinlich auch nicht unerwähnt bleiben sollte, sonst hätte er es ja nicht geschrieben. Und ich denke manchmal, wenn man so flüchtig über dieses Kapitel drüber liest, kann das passieren, dass man das ganz schnell überliest. Ich weiß nicht, wie es euch ging vorhin, aber nur so nebenbei, es ist nicht das einzige Mal, dass Johannes seinen Bericht, also sein Evangelium, kommentiert oder uns zusätzliche Informationen gibt. Er möchte damit sicherstellen, dass die Leser seine Ausführungen richtig verstehen. Ja, und ich habe es am Sonntag schon gesagt, mir geht es persönlich so, ich finde es immer wieder spannend, wenn ich solche Passagen im Johannesevangelium entdecke, wo Johannes uns solche Zusatzinformationen gibt. Und wir werden später sehen, es gibt noch so eine Stelle, die wir heute betrachten müssen. Wenn wir jetzt genau hinschauen, dann fällt auf, dass dieser Vers nicht nur eine weitere Erklärung ist, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, sondern eigentlich ist dieser Vers ein Verweis auf ein anderes Ereignis. Und zwar ein Ereignis, was uns Johannes viel früher schon geschildert hat. Und dieses Ereignis finden wir in Kapitel 11. Das heißt, Kapitel 18, Vers 14 ist sowas wie ein Querverweis innerhalb des Evangeliums. Und um zu verstehen, was Johannes jetzt eigentlich hier im Vers 14 sagen will, müssen wir logischerweise zurückblättern zu Kapitel 11. Das dürft ihr gern schon mal aufschlagen. Aber bevor wir jetzt in Kapitel 11 und 7 Verse anschauen werden, das sind die Verse 47 bis 53, muss ich ganz kurz auch hier nochmal auf den Hintergrund eingehen, weil das ist wesentlich dafür, dass wir die Textstelle hier richtig verstehen. Der Jesus hatte ungefähr 3 Jahre auf dieser Erde öffentlich gewirkt, bevor er gefangen genommen worden war. Und zu Beginn dieser Zeit hatte er sein Volk zur Buße aufgerufen. Er hat ihnen das Reich Gottes angeboten. Und seine Aussagen und seine eigene Autorität als Sohn Gottes hat er immer wieder mit Zeichen und Wundern unterlegt und damit bestätigt. Und schon relativ früh war es so, dass die Pharisäer ihren Widerstand gegen Jesus zum Ausdruck gebracht haben. Aber dann kam ein besonderes Ereignis. Und an diesem Ereignis haben sie den Messias offiziell und öffentlich abgelehnt als jüdische Leiterschaft. Und das kam so. Jesus hatte so gerade eben einen blinden und stummen Menschen von einem Dämon befreit. Und dieses Zeichen war eindeutig für die Juden, dass das nur der Messias hatte tun können. Jesus hatte sich also eindeutig als Messias offenbart. Und das war für alle offensichtlich. Es gab eigentlich im Anschluss nur eine einzige Option für diese Zuhörer oder für die Zeugen, wie man auf dieses Ereignis reagieren konnte. Den Messias anzunehmen. Das war offensichtlich. Aber da die religiösen Führer schon längst beschlossen hatten, dass sie Jesus ablehnen wollten, dachten sie sich eine maximal böse Unterstellung aus, um aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Sie erklärten, dass Jesus dieses Wunder nur durch teuflische Kräfte hat tun können. Das war wirklich maximal böse. Und diese öffentliche Ablehnung des Messias hatte gewaltige Folgen für die damals lebende Generation. Aufgrund dieser offensichtlichen und unverzeihlichen Sünde wurde Israel hart bestraft und das Land inklusive Jerusalem 40 Jahre später zerstört. So, und durch diesen Tag, durch dieses Ereignis änderte sich noch etwas, und zwar der Dienst des Herrn Jesus. Er bot jetzt seinem Volk das Reich Gottes nicht mehr einfach so an wie vorher. Und er sprach auch in der Öffentlichkeit nur noch in Gleichnissen. Außerdem ließ er sich selbst nicht mehr öffentlich so einfach als Messias verkündigen. Und er begann damit, die Jünger mehr und mehr für die Zeit der Gemeinde vorzubereiten. Das heißt, dieses Ereignis markierte auch eine entscheidende Wende, ein Wendepunkt in dem Dienst des Herrn Jesus. So, und jetzt haben wir die zweite Phase. Und in diese zweite Phase fällt wieder ein ganz besonderes Ereignis, ein weiteres besonderes Wunder, was ebenfalls ganz hohe Wellen schlug, weil der Herr Jesus wieder das Volk und die geistlichen Leiter zu einer eindeutigen Reaktion herausforderte. Und gemeint ist die Auferweckung des Lazarus in Johannes 11. Dieses spektakuläre Wunder war das letzte der sieben Zeichen, die uns Johannes in seinem Evangelium zeigt, die alle zeigen sollen, dass der Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass diese Totenauferweckung ein deutliches Statement war, das sehen wir auch an der Reaktion des Volkes. In Johannes 11, Vers 45, und ihr seht, wir nähern uns schon langsam unserem Text, wird uns die erste Reaktion geschildert, nämlich, dass viele Juden aufgrund dieses Wunders an Jesus glaubten. Die zweite Reaktion war, dass einige, und das waren wohl eher die kritische Fraktion, zu den Pharisäern rannten und ihnen erzählten, was gerade passiert ist. So, und wie die Pharisäer und die Hohepriester auf diesen Bericht der Juden jetzt reagierten, das lesen wir jetzt gemeinsam ab Vers 47. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Wisst ihr, mit der Auferstehung des Lazarus, 4 Tage nach seinem Tod, hatte Jesus nochmal öffentlich bestätigt, dass er der Messias war. Und das konnte nicht ohne Reaktion von ihnen bleiben, weil sie wollten ja auch nicht ins Hintertreffen geraten. Und deshalb wurde eine außerordentliche Sitzung einberufen, eine Sitzung des Hohen Rates, und dort wurde dann über das weitere Vorgehen beraten. Wir wissen ja, sie hatten ihn offiziell abgelehnt und das wollten sie jetzt auch nicht ändern. Auf der anderen Seite, es gab so viele Zeugen bei diesem Wunder, dass an diesem Wunder selbst gar keine Zweifel bestanden. Auch nicht von Seiten der religiösen Führer. Sie mussten also an anderer Stelle den Hebel ansetzen. Also wie gingen sie vor? Sie schienen vordergründig über die politischen Folgen der aktuellen Entwicklung besorgt zu sein. In Vers 48 haben wir gelesen, wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Die religiösen Führer sahen die Gefahr, dass die öffentliche Anerkennung des Messias zu Problemen mit Rom führen würde. Und dies könnte dann dort als Rebellion gegenüber der Besatzungsmacht ausgelegt werden. Aber natürlich ging es ihnen auch um mehr, nämlich um ihren eigenen Status, darum, dass sie ihre Macht oder ihre Vorrechte verlieren könnten. Aber wisst ihr, was sie nicht ahnten? war die Tatsache, dass sie sich mit der nun folgenden Entscheidung in dieser Sache das eigene Grab schaufelten. Die Ablehnung und die Ermordung des Messias führte letztendlich zur Zerstörung von Israel und dem bisher so privilegierten Leben von diesen religiösen Führern. Aber das ahnten sie nicht. So, nachdem sie eine Zeit lang diskutiert hatten, ergriff am Ende der Vorsitzende das Wort, wie das häufig so ist. In dem Fall Kaiphas, der aktuelle Hohepriester, Vers 49. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt. Wisst ihr, wenn ich so Kaiphas Reden höre, dann muss ich irgendwie so an so Mafia-Bosse oder an so Bösewichte aus Geschichten oder Filmen denken. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Da hat man immer so Typen, denen gelingt es immer wieder, andere durch scheinbar logische, aber in Wahrheit manipulative Argumente zu bösen Taten anzustiften. Und denkt mal an 1. Mose 3, die größte aller Manipulationen. Sollte Gott gesagt haben, keinesfalls werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott. Wisst ihr, auch Kaiphas wendet hier ein sehr böses Mittel an, um seinen Kollegen mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Er präsentiert ihnen hier eine völlig neue Sichtweise, die letztendlich dem ganzen Volk zugutekommen soll. Er erklärt den Mitgliedern des Hohen Rates, dass sie ihr Problem mit einem ganz einfachen Trick lösen könnten, nämlich mittels eines Bauernopfers. Ihr erinnert euch, mit dem Bauernopfer opfert man eine weniger wichtige Figur oder Sache, um ein größeres Opfer zu vermeiden. Bevor man eine ganze Nation riskiert, ja, da muss halt mal einer dran glauben. Was ist schon das Leben eines Einzelnen gegenüber der Gefahr, eine ganze Nation zu verlieren? Während diese Aussage vordergründig so politisch verantwortungsvoll daherkommt, ist sie in Wahrheit das Ergebnis einer eiskalten und brutalen Ablehnung des Messias. Wisst ihr, und das haben wir auch eben schon in der Passionsgeschichte eindrücklich gehört. Der Prozess, der dann in der Nacht vor der Kreuzigung stattfand und den wir vorhin auch in der Lesung gehört haben, der war von Anfang an ein Scheinprozess. Matthew Henry kommentiert es so: Christi Fall war entschieden, noch bevor er besprochen war. Sie hatten bereits beschlossen, was mit ihm zu tun war. Er muss sterben. Der Prozess Christi war deshalb ein Hohn. Die Worte von Kaiphas waren ein Zeugnis für die Unschuld unseres Herrn Jesus aus dem Mund eines seiner schlimmsten Feinde, der zugab, dass er dem öffentlichen Wohl zum Opfer fiel. Mit seiner Aussage, dass Jesus für das Volk geopfert werden sollte, macht Kaiphas selbst deutlich, dass Jesus unschuldig war. Es ist ungeheuerlich, dass man den unschuldigsten und liebevollsten und gerechtesten Menschen auf der Erde bereit war zu opfern, um sein eigenes, selbstherrliches, verdorbenes Leben zu retten. Auch Pilatus hatte mehr als deutlich gemacht, dass Jesus in seinen Augen unschuldig war. So, nun zurück zu unserem Text in Johannes 11. Was nun folgt, ist eine weitere Erklärung von Johannes. Ich habe es euch ja versprochen. Und zwar, wie wir den Satz von Kaiphas richtig einzuordnen haben. Wir lesen weiter ab Vers 51. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jedem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Während wir soeben erörtert haben, dass Kaiphas sich hier des Trickes eines Bauernopfers bedienen wollte, gibt uns Johannes an dieser Stelle eine überraschende Erklärung, oder? Die Aussage, dass Jesus für die Nation oder anstelle der Nation sterben sollte, entsprang einerseits natürlich klar aus dem bösen Herzen von Kaiphas. Aber andererseits nutzte Gott gleichzeitig diesen Moment, um mit diesem Satz durch diesen ungläubigen hohen Priester eine ganz wichtige Wahrheit zu prophezeien. Das ist stark, oder? Während Kaiphas eine böse Absicht verfolgte, ließ ihn Gott vor seinen Kollegen die Kernbotschaft des Evangeliums verkündigen. Allerdings ohne, dass Kaiphas und wahrscheinlich auch seine Kollegen in ihren verdorbenen Herzen merkten, was er da tat. Gott ließ Kaiphas das Prinzip des Stellvertretertodes weissagen. Aber dieser hatte ein Bauernopfer im Sinn. Die Hohepriester und Pharisäer wollten ihre Stellung und ihre Privilegien retten, aber Gott wollte die Menschheit retten. Und deshalb ergänzt Johannes auch in dem Vers 52, was wir eben gelesen haben, dass dieser Stellvertretertod nicht auf die Nation Israel begrenzt sein würde, sondern auch für die Heiden gelten würde. Es ist schon paradox, oder? Der Hohepriester sagt etwas, was auf der einen Seite die Größe der sündigen Botschaft zum Ausdruck bringt und gleichzeitig verkündigt er ungewollt die unglaubliche Größe der Gnade und Barmherzigkeit Gottes im Evangelium. Menschen denken in der Dimension eines Bauernopfers, aber Gott in der Dimension eines königlichen Retters. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das erinnert uns schon so ein bisschen an die Geschichte von Josef im Alten Testament. Dort die Geschichte mit diesen schlechten Motiven und leidverursachenden Taten auf der einen Seite und Gottes souveränem Handeln und Versorgen der Menschen auf der anderen Seite. In 1. Mose 50, Vers 19 und 20 heißt es in der Luther-Übersetzung richtig: Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Vielleicht hat auch Johannes an die Geschichte von Josef gedacht, als er uns diese Aussage hier des Kaiphas in Kapitel 11 näher erläutert. Oder als er in Kapitel 18 das Thema dann nochmal erwähnt. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass Johannes ganz sicher wusste und verstanden hatte, dass die Menschen Jesus mit dem feinen Trick eines Bauernopfers loswerden wollten, während Gott bereit war, sein Äußerstes zu geben, um diese böse Menschheit von den Folgen der Sünde zu erretten. Und genau das wollte Johannes, dass das seine Leser auch verstehen. Überlegt mal, während die religiöse Elite auf der Erde überlegte, wie sie Jesus beseitigen konnten, ahnten sie nicht, dass für den Regenten im Himmel alles genau nach Plan verlief, damit Jesus genau dort den größten Sieg erringen konnte. Weil wenn wir genau hinschauen, dann war es nicht nur die religiöse Elite. Vor einiger Zeit haben wir hier mal von der Kanzel aus Apostelgeschichte 4 näher betrachtet. Und dort können wir nachlesen, wie die junge Gemeinde vor Gott bezeugt, dass sich die ganze Menschheit gegen Jesus verschworen hatte. Nämlich Herodes, und der stand für die politische Macht, Pontius Pilatus, der stand für die römische Macht, plus die Nationen und die jüdischen Völker. Also alle Menschen. Aber wir sehen hier noch eine zweite Seite der Medaille. Während alle Menschen für den Tod des Herrn Jesus verantwortlich sind, taten sie gleichzeitig genau das, was Gott schon längst geplant hatte. Ich lese uns nochmal Apostelgeschichte 4, die Verse 27 und 28. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Wir sehen hier ganz klar die Doppelseitigkeit der Medaille. Die Menschen handelten in böser Absicht und voll verantwortlich an den Messias und taten aber gleichzeitig genau das, was Gott von Anfang an im Evangelium beschlossen hatte. An dieser Stelle sei nochmal der häufig zitierte Satz wiederholt: Gott ist nicht der Ursprung der Sünde, aber er steht souverän über der Sünde. Wisst ihr, diese zwei Seiten der Medaille, ja, das ist für uns Menschen schwierig zu fassen. Da ist auf der einen Seite die ausgeprägte Boshaftigkeit der Menschen, aber auf der anderen Seite Gottes souveränes und unverdient liebevolles Handeln mit uns Menschen. Und wenn wir bei uns Menschen anfangen, also wirklich bei uns, dann ist es wirklich schwer zu verstehen, warum Gott bereit war, sein Leben für uns zu geben. Wie abscheulich böse Sünde ist, haben wir eben am Beispiel von Kaiphas und Co. betrachtet. Die Menschen liebten ihre zerstörerische Selbstsucht so sehr, dass sie bereit waren, ihren Schöpfer ans Messer zu liefern. Aber Sünde ist nicht nur in dieser Dimension fürchterlich. Sie hat noch so eine schreckliche Eigenschaft an sich. Wer einmal von ihr infiziert ist, wird sie nie wieder los. Und da jeder Mensch als Sünder geboren wird, haben alle dieses Problem. Ich will das Ganze noch mal etwas plastisch machen, und zwar an einem Mitbewohner aus unserem Arbeitszimmer. Bei uns vor dem Fenster wohnt seit langem ein Zitronenbaum. Und er begleitet uns schon seit unserer Verlobung. Ja, und wir haben auch schon öfter mal seine Früchte genießen dürfen. Leider hat dieser Baum letztes Jahr Schildläuse bekommen. Und die haben ihm arg zugesetzt. Und seit vielen Wochen versuche ich oder wir, diese Läuse von wieder loszuwerden. Ich habe ihn abgeduscht, ich habe die Läuse abgebürstet, wir haben mehrmals Kaffeepulver in oder auf die Erde getan, damit die Läuse durch das Koffein absterben. Und vor einiger Zeit hat er dann fast alle seine Blätter verloren. Und seitdem versuche ich fast täglich, diese Läuse abzukratzen. Man könnte fast meinen, dass dieser Baum mehr Zuneigung bekommt als meine Frau. Ja, und Lisa hatte dann vor einigen Wochen gesagt, dass man diese Läuse nur mit chemischen Mitteln wegbekommen kann. Aber ich sage euch, ehrlich gesagt, ich will das eigentlich gar nicht wahrhaben. Und ich hoffe immer noch irgendwie, dass ich trotzdem zum Ziel komme. Aber tief in mir drin weiß ich, dass wir auf natürliche Weise diesen Kampf gegen die Läuse nicht gewinnen können. Und wisst ihr, so ist das auch mit der Sünde. Wir sind durch und durch von Sünde durchtränkt. Und niemand kann sich selbst oder andere von dieser Sünde befreien. Da können wir uns noch so toll anstrengen, da können wir uns noch so wunderbare Methoden ausdenken. Die Sünde ist nicht nur schrecklich zerstörerisch, wir bekommen sie auch nicht mit natürlichen Mitteln weg. Das geht nur durch einen übernatürlichen Weg, und zwar indem Gott Mensch wird und für uns stirbt. Wisst ihr, was Karfreitag wirklich so düster macht, ist das große Ausmaß der Sünde und damit notwendigerweise auch die Größe des Zornes Gottes auf die Sünde. Wisst ihr, am Kreuz sehen wir nicht nur die Retterliebe und die Gnade Gottes, sondern wir sehen auch die Erbarmungslosigkeit und die Boshaftigkeit der Sünde. Und damit auch die erste Anwendung für uns. Ist uns bisher wirklich bewusst, wie groß die Dimension der Sünde wirklich ist und wie unablöslich sie an jedem Menschen haftet? Ist uns wirklich klar, dass wir durch und durch von der Sünde verdorben waren und im Prinzip nichts anderes als den ewigen Tod verdient hatten? Eine gute Anwendung wäre in diesem Fall, dass wir uns mal alleine oder mit mehreren die ersten drei Kapitel im Römerbrief genauer anschauen. Weil dort kommt am Ende raus, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und wenn man sich das so anschaut, da stellt sich ja schon irgendwie die Frage, warum tut Gott sich das an? Wieso war Gott bereit, diese ganze Last, dieses Leid, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, um für solche Geschöpfe zu sterben? Wisst ihr, wenn wir so ein bisschen auf unsere letzten Predigten zurückschauen, dann gibt es ein paar Argumente zu entdecken. Kleine Klammer auf, es lohnt sich, die Predigten nochmal nachzuhören, Klammer zu. Bei Hiob haben wir gesehen, dass Gott so groß und souverän ist, dass wir sein Handeln und sein Wesen im Letzten nicht verstehen können. Und dass wir auch mit der Warum-Frage häufig nicht weiterkommen. Aber bei Jesaja 6 haben wir gesehen, dass Gott trotz seiner absoluten Heiligkeit und Gerechtigkeit bereit ist, zu vergeben, wenn wir unsere eigene Unreinheit vor ihm bekennen. Er ist ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit. Bei Jona haben wir gesehen, dass Gott nicht nur ein gerechter Richtergott ist, sondern auch ein vergebener Rettergott, der auch den ganz bösen Jungs Vergebung anbietet und der sogar einem egoistischen Propheten nachgeht, um dessen Denken zu erneuern. Im ersten Korintherbrief konnten wir bereits ansatzweise sehen letzte Woche, dass es ganz sicher nicht die Heiligkeit der Menschen war, die Gott motivierte, ausgerechnet in Korinth Gemeinde zu bauen. Wisst ihr, auch wenn wir am Ende vieles nicht verstehen, weil es für uns einfach viel zu komplex ist, können wir die Motivation Gottes im Evangelium am besten dann verstehen, wenn wir sein Wesen studieren. Ja, Beate hat es vorhin gebetet. Deshalb nochmal weitere Anwendungsfragen für uns. Wie gut kennen wir das Wesen Gottes? Dieses Wesen, das so heilig ist, so rein, perfekt und gerecht und gleichzeitig so gnädig und barmherzig und liebevoll zu seinen Geschöpfen. Nimm dir mal die Zeit. Ja, es kann auch eine längere Phase sein, persönlich oder in der Familie oder in der Kleingruppe. Und nimm dir mal Bibelstellen und Abschnitte, die das Eigenschaften Gottes erklären. In dem Psalm, im Römerbrief, im ersten Korintherbrief oder vielleicht auch im Epheserbrief. Erst wenn wir beide Seiten der Medaille genauer betrachten, beginnen wir zu verstehen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Wenn wir uns vor Augen malen, wie abartig und fürchterlich die Sünde auf der einen Seite ist und dass Gott auf der anderen Seite trotzdem bereit war, für uns sich hinzugeben, wisst ihr, dann fangen wir an, das Evangelium immer mehr zu verstehen. Und wenn wir das machen, dann werden wir normalerweise immer mehr ins Staunen kommen und bei der Anbetung Gottes landen. Wisst ihr, ich war neulich mit Sven in Fulda unterwegs und uns bot sich dort ein sehr eindrückliches Bild. Die untergehende Sonne in unserem Rücken hat einen Teil der Stadt extrem so angestrahlt, dass die Gebäude richtig am Leuchten waren. Und weil im Kontrast dazu der Himmel im Hintergrund mit dunklen Wolken verhangen war, verstärkte sich dieses Bild enorm. Es war wirklich ein schöner Moment. Und ich denke, ihr kennt solche Situationen und wisst, was für einen intensiven Eindruck diese kontrastreichen Bilder auf uns machen und teilweise wirklich ja, auf unsere Seele machen können. Und wisst ihr, so ähnlich ist es mit der Herrlichkeit Gottes im Kontrast zu der Sünde in der verdorbenen Schöpfung. Wenn die Farben eines Gebäudes besonders zur Geltung kommen oder wenn das Laub der Wälder besonders grün leuchtet oder wenn das Rot des Klatschmonds noch beeindruckender daherkommt, da wird sich niemand lange mit den dunklen Wolken im Hintergrund abgeben. Jeder wird normalerweise über diese leuchtende Farbenpracht staunen. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Ja, die Boshaftigkeit der Menschen, die ist groß. Aber Gottes Plan zur Rettung der Menschheit, der sich in seinem wunderbaren Charakter gründet, ist so viel größer. Und da stellt sich wieder eine praktische Frage an uns. Ist uns wirklich bewusst, dass Gott wusste, dass die Menschen als Bauernopfer ans Messer liefern würden? Und dass Gott trotzdem bereit war, seinen Sohn stellvertretend für diese Menschen sterben zu lassen? Und dass es paradoxerweise sogar Teil seines Plans war? Wisst ihr, da gibt es so ein paar Stellen, die uns da weiterhelfen können. Zum Beispiel Römer 5, die Verse 6 bis 8. Unbedingt studieren. Oder 1. Johannes 4, Vers 10. Dort steht, Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Oder wir studieren auch nochmal Apostelgeschichte 4, Verse 27 und 28. Die haben wir eben schon gelesen. Am heutigen Karfreitag gedenken wir in besonderer Weise daran, dass Jesus für uns Menschen ans Kreuz gegangen ist. Das haben wir vorhin schon gehört. Wir Menschen sind dafür verantwortlich, dass Jesus brutal gefoltert und hingerichtet und vom Zorn Gottes getroffen wurde. Es ist beschämend zu sehen, was für einen großen Schaden die Sünde und damit wir Sünder angerichtet haben. Aber letztendlich dürfen wir mit großer Freude und Dankbarkeit feststellen, dass Jesus trotzdem für uns in den Tod ging. Wisst ihr, wir feiern gleich im Anschluss an die Predigt das Abendmahl, so wie wir das regelmäßig im Jahr tun, damit wir uns immer wieder und wieder vor Augen halten, wer wir waren und wer Gott ist und dass er sein Leben nicht für uns gegeben hat, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist und einen ewigen Plan zu unserer Errettung verfolgt. Jetzt noch ein paar persönliche Worte. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, wie fürchterlich die Sünde in deinem Herzen wütet und was sie schon alles in deinem Leben oder in deinem Umfeld angerichtet hat oder was andere in deinem Leben angerichtet haben. Ich weiß auch nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass Gott die ganze Dimension deiner und meiner Sündhaftigkeit kennt. Das Problem ist, wir werden die Sünde nicht nur nicht los, sondern wir müssen uns für sie sogar eines Tages vor Gott verantworten. Was ist es dann für eine Erleichterung und Freude, wenn wir das verstanden haben? Und auch das Evangelium für uns in Anspruch genommen haben. Nämlich, dass dieser herrliche und wunderbare Gott bereit war, für uns zu sterben und diese Sünde auf sich zu nehmen. Die Folge ist, dass die Sünde ihre Macht über uns verliert und wir von aller Schuld befreit vor Gott stehen dürfen. Und auch uns auf eine ewige Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott freuen dürfen. Weißt du, wenn das noch nicht geschehen ist, dann ermutige ich dich, heute Morgen dies anzunehmen. Ich weiß, dass viele hier sitzen, die das bereits von sich sagen können, aber auch an euch noch eine letzte praktische Frage. Wie drückst du deine Dankbarkeit, gerade heute an Karfreitag, über die Vergebung Gottes in deinem Alltag aus? Insbesondere in Zeiten, wo dir dein weiterhin sündiges Herz besonders zu schaffen macht. Ich hätte folgenden Vorschlag. Nimm dir Schlüsselverse vor, die das Evangelium auf den Punkt bringen. Wie zum Beispiel Johannes 3, Vers 16 oder Römer 5, Vers 8, was wir eben gehört haben. Oder 1. Timotheus 1, Vers 15, dort steht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste bin. Oder denk nochmal an 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, hatten wir eben auch schon. Lies diese Verse regelmäßig. Häng sie dir an den Spiegel oder neben dem Bildschirm und lern sie auswendig. Wir kommen zum Schluss. Nochmal Johannes 18, Vers 14. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Wisst ihr, an dieser Stelle dürfen wir wirklich von Herzen sagen, Gott sei Dank, dass er es als nützlich erachtet hat, dass Jesus für uns stirbt. Denn, und so habe ich die Predigt überschrieben, Jesus war mehr als ein Bauernopfer. Amen. Lasst uns nun aufstehen zum Gebet, ja, und Gott gemeinsam anbeten, dass das Evangelium an diesem dunklen Karfreitag trotzdem in einem so hellen Kontrast leuchten darf. Und ich werde dann abschließen. Lass uns gemeinsam beten.
Deine Liebe so groß war, dass sie bereit war, sich von dem Liebsten zu trennen, von deinem Sohn. Und das war ein Preis, der von uns nicht nachvollzogen werden kann. Ein ja, alles andere als Bauernopfer, denn das Höchstmögliche, das Teuerste, das war es, was du hergegeben hast. Herr Jesus, du bist als Gottes Sohn ans Kreuz gegangen, um dort als Mensch für uns zu sterben, und dafür danke ich dir.
Amen.
Herr Jesus, wir stehen heute Morgen hier und ja, wenn wir das ganze Werk, was du getan hast, wirklich betrachten, dann können wir nur staunen. Wir können nicht verstehen, ja, wie tief die Sünde wirklich ist, selbst das erfassen wir nicht, und wir können nicht verstehen, wie groß deine Liebe ist und ja, wie allumfassend dein Plan ist, ja, zur Errettung wirklich der Menschheit. Und wir können dir nur Dank sagen, ja, wir können ja nur niederfallen, dich anbeten und ja, wirklich loben und preisen, weil du wirklich würdig bist, angebetet zu werden. Und wir werden es in Ewigkeit tun, wenn wir bei dir sind, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir immer und immer wieder daran gedenken, ja, was du getan hast und wie du bist, dein Wesen bestaunen, immer näher kennenlernen. Wir werden mit dir Gemeinschaft haben und das ist so wunderbar. Und das ist alles nur möglich, weil du ja an diesem düsteren, dunklen Karfreitag wirklich am Kreuz geblieben bist, weil du das alles erduldet hast, weil du dich wirklich hingegeben hast. Und ja, das ist so groß und so wunderbar, weil du wirklich die richtige Motivation im Herzen hattest. Und dafür wirklich beten wir dich an, danken dir und ja, wollen dich loben und preisen. Amen. Amen. So, wir singen jetzt das nächste Lied, bevor es dann zum Abendmahl kommt.